Sie hören Flugangst 7a von Sebastian Fitzek, gelesen von Simon Jäger. Ein Hörbuch des Argon Verlags. EU empfiehlt psychologische Tests für Piloten. Drogentests und psychologische Begleitung. Eine EU-Arbeitsgruppe fordert nach dem Absturz der Germanwings-Maschine stärkere Kontrollen für Piloten. Die Zeit vom 17.07.2015. Prolog.
Wann können wir den Täter befragen?
Dr. Martin Roth, gerade auf seinem Weg in die neurologische Intensivstation des Parkklinikums, drehte sich zum Kommissar der Mordkommission, der sich allen Ernstes entblödet hatte, ihm diese lächerliche Frage zu stellen.
Befragen?
Ja, wann wacht er wieder auf?
Der untersetzte Polizist leerte den letzten Schluck Kaffee, den er sich aus dem Automaten gezogen hatte, unterdrückte ein Rülpsen und streckte herausfordernd das Kinn vor.
Wir haben zwei Leichen und einen Schwerverletzten, der sein Leben lang aus den Augen bluten wird. Ich muss mir den Dreckskerl so schnell wie möglich vorknöpfen.
Vorknöpfen, hm?
Der Chefarzt mit dem glatten, für sein Alter viel zu jungenhaften Gesicht kratzte sich eine kahle Stelle seiner von Jahr zu Jahr immer größer werdenden Geheimratsecken. Er wusste nicht, was er für schlimmer halten sollte. Die billige Bruce Willis-Imitation dieses Polizisten oder dessen schreiende Dummheit.
Sie waren doch dabei, als der Mann eingeliefert wurde.
Ja, klar.
Und ist Ihnen dabei etwas aufgefallen?
Er ist halbtot, ich weiß.
Der Beamte zeigte auf die Milchglastür hinter Roth, die den Krankenhausflur vom Intensivtrakt trennte.
Aber ihr Medizinmänner habt da drin doch sicher alles Mögliche in der Zauberkiste, um das Schwein wieder zusammenzuflicken. Und sobald er wach ist, hätte ich gerne ein paar Antworten.
Roth holte tief Luft, zählte innerlich von 3 abwärts und sagte, als er bei 0 angekommen war,
»Nun, ich werde Ihnen ein paar Antworten geben, Herr Hirsch, Oberkommissar Hirsch. Es ist noch sehr früh für eine gesicherte Diagnose, aber wir haben den dringenden Verdacht, dass der Patient an einem Locked-In-Syndrom leidet. Umgangssprachlich ausgedrückt, sein Gehirn steht nicht mehr in Verbindung zum Rest seines Körpers. Das bedeutet, er ist in sich selbst eingeschlossen. Er kann nicht sprechen, nicht sehen, nicht mit uns kommunizieren.
Und wie lange dauert dieser Zustand an?
Höchstens 36 Stunden, schätze ich.
Der Polizist rollte mit den Augen.
Dann erst kann ich ihn vernehmen?
Dann ist er tot. Hinter Roth knackte es und die elektrische Flügeltür mit den Milchglasscheiben schwang auf.
Herr Dr. Roth, kommen Sie schnell, der Patient!
Der Chefarzt drehte sich zu seiner Assistentin herum, die mit hochrotem Kopf aus der Intensivstation herausgeeilt kam.
Was ist mit ihm? Er blinzelt!
Gott sei Dank.
Wirklich? Das ist wunderbar!
Freute er sich und nickte dem Polizisten zum Abschied zu.
Er blinzelt?
Hirsch sah den Chefarzt an, als würde sich Dr. Roth über einen Kaugummi unter seinen Schuhsohlen freuen.
Das nennen Sie eine gute Nachricht?
Die beste, die wir kriegen können, antwortete Roth und fügte hinzu, als er bereits auf dem Weg zurück zu dem Sterbenden war.
Und vielleicht die einzige Chance, die wir haben, um die Vermissten noch lebend zu finden.
Auch wenn er diesbezüglich kaum Hoffnungen hegte. Nele, Berlin, 1,5 Tage zuvor. 5:02 Uhr.
Es gibt 2 Sorten von Fehlern. Solche, die dein Leben verschlechtern und solche, die es beenden.
Nele hörte die Sätze des Geistesgestörten. Vernuschelt, dumpf, keuchend. Sie konnte seine Lippen nicht sehen. Der Mann hatte sich eine Trainingsatemmaske über das Gesicht gezogen. Eine schwarze, elastische Neoprenhaut mit einem weißen Drehventil vor der Mundöffnung. Sportlern diente es dazu, ihre Leistung zu steigern, Psychopathen den Lustgewinn.
»Auf sowas habe ich jetzt echt keinen Bock«,
sagte Nele laut, als ob sie damit irgendetwas würde ändern können. Und als der Maskenmann seinen Bolzenschneider spreizte, schaltete sie um. Der heiße Herbst der Volksmusik. Vom Regen in die Traufe, nur Schrott in der Glotze. Allerdings war das kein Wunder. Wer setzte sich kurz vor Sonnenaufgang schon freiwillig vor den Fernseher? Ungeduldig schnalzte sie mit der Zunge gegen die Vorderzähne und seppte weiter, bis sie bei einem Teleshopping-Kanal hängen blieb.
Ronnys Haushaltshelfer.
Neue Küchengeräte präsentiert von einem Mann, der sich mit dem Tuschkasten zu schminken schien. Zinnoberrote Haut, zyanblaue Lippen und Deckweißzähne. Im Moment schrie er seine Kunden an, dass es von dem mega-wahnsinnstollen Wasseraufsprudler nur noch 223 Stück gäbe. So einen hätte Nele in den letzten Monaten sehr gut gebrauchen können. Dann hätte sie die Pfandflaschen nicht ganz alleine nach oben wuchten müssen. 4. Stock, Hinterhof, Hansastraße, Weißensee. 48 blank gewetzte Stufen. Sie zählte sie täglich. Noch besser als ein Wasseraufsprudler wäre natürlich ein starker Mann gewesen. Gerade jetzt, in ihrem Zustand. Ganze 19 Kilo schwerer als noch vor 9 Monaten. Aber den Verursacher hatte sie ja zum Teufel gejagt. »Von wem ist es?« hatte David sie gefragt, kaum dass sie ihm das Testergebnis mitgeteilt hatte. Nicht gerade das, was man hören wollte, wenn man vom Frauenarzt kam und nach einem Fels in der Hormonbrandung suchte. »Ich hab dich nie ohne Gummi angefasst. Bin doch nicht lebensmüde. Scheiße, jetzt muss ich mich auch testen lassen.« Eine schallende Ohrfeige zog den Schlussstrich unter die Beziehung. Nur dass nicht sie es war, die wütend um sich geschlagen hatte, sondern er. Ihr Kopf war zur Seite geflogen und Nele hatte das Gleichgewicht verloren, war mit ihrem CD-Regal zu Boden gestürzt, wo sie für ihren Freund zum leichten Ziel geworden war. »Bist du bescheuert?« hatte er sie gefragt und zugetreten, wieder und wieder, in den Rücken, gegen den Kopf und natürlich auch in den Unterleib, den sie verzweifelt mit Ellbogen, Armen und Händen zu schützen versucht hatte. Erfolgreich. David hatte sein Ziel nicht erreicht. Die Leibesfrucht war nicht beschädigt worden. Der Embryo wurde nicht abgestoßen. »Du schiebst mir kein krankes Balg unter, für das ich ein Leben lang blechen darf«, hatte er sie angebrüllt, dabei aber doch von ihr abgelassen. »Dafür werde ich schon sorgen.« Nele tastete nach der Stelle auf dem Jochbein, wo Davids Schuhspitze knapp das Auge verfehlt hatte und die noch immer pulsierte, wenn sie an den Tag der Trennung dachte. Es war nicht das erste Mal, dass ihr Freund jähzornig geworden war, aber das erste Mal, dass er die Fäuste gegen sie erhoben hatte. David war der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz, der in der Öffentlichkeit seinen unwiderstehlichen Charme versprühte. Selbst ihre beste Freundin konnte sich nicht vorstellen, dass der humorvolle Mann mit der perfekten Schwiegersohn-Attitüde ein zweites, brutales Gesicht hatte, das er wohlweislich nur dann zeigte, wenn er sich unbeobachtet, privat und seiner Sache sicher fühlte. Nele haderte mit sich, dass sie immer wieder an solche Typen geriet. Schon in früheren Beziehungen war es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Vielleicht dachten die Kerle, angesichts ihrer gleichzeitig kindlichen, aber dennoch frechen Erscheinung, wäre sie keine Frau, sondern ein Mädchen, das man nicht begehrte, sondern besaß. Und bestimmt trug ihre Krankheit auch einen Teil dazu bei, dass sie von vielen als Opfer betrachtet wurde. »Nun denn, David Kupfer ist Geschichte«, dachte Nele mit innerer Befriedigung. »In mir wächst die Zukunft.« Zum Glück hatte sie dem Mistkerl nie einen Schlüssel gegeben. Nach seinem Rausschmiss hatte er sie eine Zeit lang regelrecht gestalkt, hatte sie mit Anrufen und Briefen bombardiert, in denen er es mal mit Argumenten versuchte, sie zu einer Abtreibung zu drängen. »Du verdienst als Sängerin doch kaum genug Geld für dich selbst.« Mal mit Drohungen. »Wäre doch schade, wenn du auf der Rolltreppe stolperst, oder?« Erst nach 3 Monaten, als die legalen Abbruchfristen verstrichen waren, hatte er aufgegeben und den Kontakt endlich abgebrochen. Abgesehen von dem Weidenkörbchen, das am Ostermontag vor ihrer Haustür gestanden hatte, geschmückt wie eine Babywiege, mit einem rosafarbenen Kissen und einer flauschigen Schlafdecke über der toten Ratte. Nele schauderte, als sie jetzt wieder daran dachte, und sie steckte beide Hände zwischen die Polster ihres Sofas, um sich aufzuwärmen. Dabei war es alles andere als kühl in der Wohnung. Ihre beste Freundin hatte ihr geraten, die Polizei zu rufen. Aber was sollte die tun? Die war ja schon machtlos bei dem Bekloppten, der seit Wochen jedem dritten Auto in der Straße die Reifen aufschlitzte. Wegen einer toten Ratte würden die erst recht keine Wache vorm Haus postieren. Zumindest hatte Nele doch noch die Kosten auf sich genommen und bei der Hausverwaltung den Einbau neuer Schlösser beantragt, für den Fall, dass David sich damals einen Nachschlüssel hatte machen lassen. Im Grunde war sie ihm sogar dankbar. Nicht für die Schläge und den Tierkadaver, aber für die abscheulichen Beleidigungen. Wäre er ruhig geblieben, hätte sie vielleicht auf die Stimme der Vernunft gehört. Darauf, dass es viel zu gefährlich war, das Baby auszutragen. Andererseits war das HI-Virus dank der frühen Behandlung mit Virostatika in ihrem Blut nicht einmal mehr nachweisbar. Das Ansteckungsrisiko also kaum messbar. Aber es lag nicht bei null. Durfte sie es eingehen? Konnte sie im Alter von 22 Jahren mit ihrer Krankheit diese Verantwortung überhaupt stemmen? Ein Baby. Ohne finanzielle Sicherheit. Mit einer Mutter, die viel zu früh verstorben war, und einem Vater, der sich ins Ausland abgesetzt hatte. Alles gute Gründe, sich gegen das Kind und für ihre Gesangskarriere zu entscheiden. gegen geschwollene Füße, dicke Beine und Ballonbauch und für die Fortsetzung einer zum Scheitern verurteilten Beziehung mit einem ebenso gut aussehenden wie cholerischen Kleinkünstler, der sich seinen Lebensunterhalt mit Zaubertricks auf Kindergeburtstagen und Firmenfeiern verdiente. David Kupfer war natürlich nicht sein richtiger Name, sondern eine armselige Anspielung auf sein großes Vorbild Copperfield.